Wir alle kennen das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Normalerweise, je mehr etwas gefragt wird, desto teurer wird es. Und je mehr von etwas da ist, dann wird es billiger. Und dann kommt noch die Werbung hinzu, die Interesse für etwas weckt, was man eigentlich gar nicht braucht. Aber dann kam Jesus. Und er bietet das an, was kein anderer geben kann, aber bezahlt selber den Preis dafür. Und das sehen wir in dem Abschnitt, den wir vorhin schon gelesen haben, in Johannes 6. Und ich lese es jetzt nicht nochmal komplett alles vor, den einen oder anderen Vers werde ich noch einmal hervorheben. Aber wie wir gelesen haben, die Volksmengen kamen zu ihm hin und haben verlangt wollten mehr von dem erleben, was er bisher getan hat. Und deswegen beginne ich damit zu sagen, verstehe Gottes Angebot. Das Volk kam, weil es Jesu Wunder erlebt hatte und mehr davon wollte. Als Jesus aber die Volksmenge sah, heißt es, wurde er innerlich bewegt und fing an, sie zu lehren. So heißt es in Markus 6, Vers 34, als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Er schaute auf die Menschen, die zu ihm kamen, und es hat ihn nicht kalt gelassen. Wir lesen später, es waren um die 5000 Männer, dann noch plus Kinder und Frauen dazu. Können wir vermuten, wie viel das ungefähr gewesen sind. Und das Bild ist vermutlich ungefähr die Örtlichkeit, wo das stattgefunden hat. Und er steigt auf, geht auf diesen Hügel und er sieht Menschen kommen und kommen und kommen. Und für ihn, es bewegt ihn. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist. Aber Gott lässt deinen Zustand nicht kalt. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist nicht, ich habe wichtigere Dinge zu tun. Und er schaut auf die Menge und er sagt, ich will ihnen helfen. Aber sie kommen und denken, die größte Hilfe ist, hier ist ein kostenloses Essen. Hier ist eine Heilung. Und er sagt, nee, er fing an, sie vieles zu lehren. Weil er sagte, die beste Hilfe, die ich ihnen im Moment geben kann, ist, dass sie verstehen, was wirklich wichtig ist. Dass sie nicht einfach nur dem hinterherlaufen, was schon in ihrem eigenen Verlangen drin ist. Und so ging es dann den ganzen Tag. Und am Abend kamen dann die Jünger zu ihm und sagten, so langsam werden wir hungrig, die anderen sicherlich auch. Und hier gibt es nicht so viel. Schick sie mal weg. Da unten im Tal, da am See, da gibt es ein paar Dörfer. Vielleicht finden sie dort etwas zu essen. Sonst haben wir hier ein Problem. Weil sie schauten auch auf die Menschen, die da waren. Aber sie schauten auf die Menschen als ein Problem. Nicht als eine Gelegenheit für Gott zu wirken. Wie sehen wir andere Menschen an? Sehen wir sie als Gottes Geschöpfe, denen Gott etwas geben möchte? Oder als die nervigen Leute, die vor uns in der Schlange stehen, die dafür sorgen, dass es bei mir länger dauert? Sie schauten auf die Menschenmenge und sie schauten auf ihre Mittel und sagten, das passt nicht. 5 Brote, 2 Fische, 5000, selbst wenn wir all unser Geld zusammenlegen, mathematisch, das passt nicht zusammen. Die Rechnung geht nicht auf. Sie schauen auf, was da ist und zweifeln. Was tut Jesus? Er sagt mir, bringt mir, was ihr habt. Und er nahm die Sachen und tut was? Schaute auf zum Vater, dankte ihm und verteilte. Die Menschen schauten auf die Probleme und auf ihre eigenen Mittel. Jesus schaut zum himmlischen Vater und sagt, da ist eine Lösung. Oder so formuliert, die Jünger suchen eine Lösung in irdischen Mitteln, aber Jesus wendet sich an seinen himmlischen Vater. was ist dein Vorgehen, wenn du mit Schwierigkeiten konfrontiert bist? Schaust du zu sagen, boah, Aufgabe zu groß, mein Mittel zu klein? Das war die Kalkulation der Jünger zu dem Zeitpunkt. Oder lernen wir von Jesus zu sagen, okay, ich habe nicht viel. Aber ich weiß, du kannst aus dem bisschen, was ich habe und dem Großen, was es zu tun gibt, du kannst Großes daraus machen. Ich vertraue dir, ich befehle es dir an. Und dann tut er noch etwas. Er hat gebetet und er nimmt dann von diesen Körben, die sie haben, und gibt es den Jüngern. Und er gibt ihnen die Gelegenheit, sich einzubringen und mitzuerleben, wie Gott dann durch dieses Wunder für die ganzen Zuschauer dort sorgt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was ist der Unterschied zwischen dieser Volksmenge und den Jüngern? Die Volksmenge profitiert davon, die kriegen kostenloses Essen. Die hören alles, was Jesus tut. Sie profitieren auch von den Zeichen und von den Heilungen, die er tut. Aber die Jünger sind beteiligt am Dienst. Frage für uns sind wir Zuschauer oder sind wir Beteiligte? Gott möchte uns einbinden. Er möchte nicht einfach nur zu sagen, okay, schaut mal zu, was ich mache. Schaut mal zu, was auf der Welt ist. Er hat die Welt nicht als Bildschirm gemacht. Nicht als einfach so eine Leinwand zu sagen, schaut mal her, was ich mache. Sondern sagte, ich habe euch geschaffen. Und ich möchte euch aktiv mit einbinden. Deswegen mache ich zu Jüngern. Deswegen möchte ich, dass wir beteiligt sind. Und du kennst das, wenn du bei irgendwas beteiligt warst. Es macht einen großen Unterschied, ob du auf der Tribüne sitzt oder auf dem Feld bist. Stimmt's? Oder ob du im Orchester spielst oder in der Zuschauermenge sitzt. Gott möchte, dass wir nicht einfach nur in den Rängen sitzen und zuschauen, zuhören. Vielleicht heute Morgen einmal. Aber dann das zu nehmen, was wir hören und zu sagen, okay, ich nehme das und ich wende das an und ich lebe das aus und ich gebe das weiter und Gott kann durch mich zum Segen für andere wirken. Selbst wenn das, was ich selber habe, so gering ist. Die Volksmenge, die hat dieses und bekommt jetzt diese Speisung und den Teil lese ich nochmal kurz vor, weil man das schnell überliest in Vers 14 und 15. Da heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Sie kommen und sagen, wow, das ist so ein Segen. Wir kriegen hier kostenloses Essen. Wir bekommen Heilung. Wir bekommen Anleitung für unser Leben. Alles umsonst. Super. So einen hätten wir gerne als unseren König. Nicht diejenigen, die uns immer ausnutzen, sondern so einer, der so freigiebig ist und von dem Ganzen gibt. Aber Jesus nimmt es nicht an. Sondern er zieht sich zurück. Denn Jesus ist nicht gekommen, um den Menschen zu geben, was sie haben wollen, sondern was sie brauchen. Und er sagte, ich bin nicht gekommen, um mich darauf zu konzentrieren, euch immer und immer wieder das zu geben, was ihr gerne haben wollt, euren Wünschen nachzugeben, sondern ich gehe zurück, ich ziehe mich zurück, damit ich mit meinem Vater im Gespräch bin, damit ich mich auf das konzentriere, was wirklich bleibenden Wert hat. In unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, lassen wir uns treiben von den Bedürfnissen anderer, von den Wünschen anderer oder ziehen wir uns immer wieder zurück und sagen, Gott, bevor ich weitermache, ich weiß, da stehen noch Leute und die wollen gerne mehr. Die wollen weiteres Essen, die wollen behandelt werden, die wollen getröstet werden, die wollen, dass ich meine Arbeit mache, die wollen und wollen und wollen und wollen. Was nicht immer verkehrt ist. Jesus hat es getan. Aber sage ich, bevor ich einfach immer dem nachgebe und das mache und mich verausgabe, ziehe ich mich zurück und sage, Herr, du bist der Herr und ich möchte, dass du bestimmst, was mit meinem Leben geschieht. Die Leute kamen, weil sie ein bequemes Leben wollten, aber Jesus wollte ihnen ewiges Leben bieten. Und so statt ihren Wünschen zu entsprechen, geht er und bespricht sich mit seinem Vater. Und so auch für uns, bevor wir pragmatische Lösungen suchen, wie können wir mit dem bisschen, was wir haben, zurechtkommen? Wie soll ich die nächste Rechnung bezahlen? Wie soll es in diesem Jahr weitergehen? Lass uns nach Gottes Willen suchen. Und dazu braucht es einfach Zeit allein mit Gott. Das ist, was Jesus getan hat. Sagen, okay, und für Gott ist es nicht so, er sagt, okay, ab und an komm zu mir und vergiss alles, was dich sonst bewegt und jetzt mach mal Gottesdienst und danach geht das normale Leben weiter. Sondern er sagt, bring das, was dich bewegt, aber bring es zu mir. Und ich werde für dich sorgen. Das ist, was Jesus hier mit denen getan hat. Und auch für sich selber sagt er, nimmt er immer wieder diesen Schritt zurück und sagt, Herr, ich will mich von dir bestimmen lassen. Und wir sollen verstehen, sein Angebot ist nicht primär, er gibt uns, dass wir genug zum Leben haben, sondern er gibt uns ewiges Leben. Und dann entlässt er seine Jünger und später auch die Menschenmenge und sagt, okay, Jünger, ihr könnt schon mal vorgehen, geht runter zum Boot, fahrt auf die andere Seite rüber, ich komme nach. Und also vermutlich war das, wenn du das Bild oben noch siehst, weil gleich nehme ich es weg, dass es noch ein bisschen weiter links runter am See war und das an der Oberseite dort, irgendwo an dem Nordende hier, da ist Kapernaum. Und dass er sagt, okay, ihr fahrt da schon mal rüber, ich bleibe hier noch eine Weile und komme dann hinterher. Und so waren sie dann auf dem Boot und der Bericht ist dann, dass ein Sturm aufkommt und sie nicht wirklich vorankommen, trotz aller Anstrengungen. Und das waren erfahrene Fischer, die nicht nur am Ufer standen und die Angel ausgeworfen haben, sondern die in den Booten waren, die wussten, wie das funktioniert. Aber er wollte ihnen auch in dieser Situation beibringen, Gottes Führung zu vertrauen. Er hat ihnen gesagt, steigt ins Boot, fahrt voraus. Aber dann wird es nicht die ruhige Überfahrt, die sie erwartet haben. Haben sie was falsch verstanden? Haben sie es nicht richtig umgesetzt? Aber sie haben doch getan, was Jesus wollte. Und wir dürfen, auch wenn es manchmal Gegenwind gibt, auch wenn es manchmal hohe Wellen schlägt, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, vertrauen, dass Gott recht führt, besonders wenn wir auf seine Stimme hören und das umsetzen, was er uns sagt. Und sie sind also in diesem Boot, auf dem See, kommen nicht voran und das geht stundenlang so, dass sie da nicht wirklich vorwärts kommen, denn wir lesen später, er kommt zur vierten Nachtwache zu ihnen. Das ist ungefähr zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Und sie scheinen vor Sonnenuntergang losgefahren zu sein. Also 9 Stunden gerudert im Boot mit 12 Leuten. Das war anstrengend. Wind entgegen, im Sturm. Und sie sind drin und sie sind erschöpft. Sie waren den ganzen Tag vorher bei Jesus gewesen. Hatten zwar ein Armbrot bekommen, aber waren ja auch mit beteiligt gewesen. Und vielleicht bist du manchmal so und sagst, boah, Sonntagmorgen, ich bin einfach nur kaputt. Will einfach eigentlich nur schlafen. Kannst du nicht so einfach, so eine monotone Stimme, das hilft mir beim Einschlafen. Aber Jesus hat das nicht getan. Er hat sie die ganze Zeit gesehen, vom Berg aus, auch wenn sie ihn nicht sehen konnten. Und das ist für mich immer so ein gutes Bild, wie es auch für uns heute ist. Wir können Gott nicht sehen, aber er sieht dich. Wir denken immer, Er weiß nichts davon, weil ich ihn nicht sehe. Die Jünger haben Jesus auch nicht gesehen, aber Jesus hat die Jünger gesehen. Und er wusste, in welchen Umständen sie waren. Und er greift zu der Zeit ein, wo er weiß, dass er sein Ziel erreicht. Und manchmal, wir sind einfach erschöpft. Mein Herr, warum nicht schneller? Warum ist nicht schon was passiert? Warum haben sich die Umstände noch nicht geändert? Und wir dürfen vertrauen zu sagen, Herr, du weißt, wann du eingreifst und du siehst meine Umstände. Und ich darf sie dir auch sagen, nicht um dich zu informieren, weil du das brauchst, sondern weil ich es brauche, dass ich es dir sagen kann und dass ich weiß, dass du mich hörst. Und dann kommt Jesus und vielleicht sollte ich das doch noch einmal lesen, Vers 19 in Johannes 6, als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, das sind 5 bis 6 Kilometer, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen und sie fürchteten sich. Hey, wie geht das und was sehen wir jetzt hier schon, haben wir irgendwelche Illusionen oder hier? Sie fürchten sich, sie denken in den Parallelstellen, dass es ein Gespenst ist. Aber Jesus antwortet ihnen, Vers 20, er aber spricht zu ihnen, ich bin, fürchtet euch nicht. In deiner Übersetzung steht vermutlich, ich bin es, aber das es steht in keinem griechischen Dokument drin. Und du sagst ja, was für einen Unterschied macht das? Ich bin ist der Titel von Gott. Und das ist genau, was er hier sagt. Ich bin, fürchtet euch nicht. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, wenn ihr versteht, wer ich bin und dass ich bin bei euch ist. Aber ihr Verhalten zeigt, dass sie es noch nicht wirklich verstanden hatten, wer Jesus ist. Denn wenn mir bewusst ist, der allmächtige Herrscher von Himmel und Erde ist bei mir, was kann mir ein Mensch tun? Die Umstände mögen schwierig sein, aber sie werden mich nicht überwältigen. Sie werden mich nicht besiegen, weil der Herr bei mir ist. Aber bevor wir den Jüngern Vorwürfe machen, wollen wir uns fragen, rechnen wir mit Gottes Wirken? Sind wir überzeugt, der Herr wird diesen Konflikt, in dem ich gerade bin, er wird ihn schon lösen. Er wird für mich sorgen. Oder sehe ich Gespenster? Male ich mir das eigene Schreckensgespenst an die Wand und sage, das wird garantiert schiefgehen. Die werden mich kündigen. Die Beziehung wird kaputt gehen. Das und das wird passieren. Oder sage ich, ich weiß noch nicht, wie das ausgeht. Aber ich mache mir bewusst, ich bin ist bei mir. Der Herr, wir lesen das von den Jüngern und wir sagen, ja, wunderbar, oh, ich wäre so gern dabei. Wir haben ihn nicht leiblich bei uns, aber wir haben den Heiligen Geist sogar in uns. Und er ruft uns zu, vertrau mir in diesen Umständen. Und auch wir dürfen erleben, wie der Sturm sich beruhigt. Wir dürfen erleben vor allen Dingen, wie nicht nur der Sturm sich draußen beruhigt, sondern wie unsere Herzen zur Ruhe kommen. Dass wir uns nicht fürchten müssen, oh, werde ich die Prüfung bestehen? Wird das geschehen? Wir kennen die Zukunft nicht. Ich kann dir nicht voraussagen, wie deine Umstände weitergehen. Aber ich kann sagen, wenn du Jesus Christus als dein Heiland angenommen hast, er ist bei dir und er wird dich nicht verlassen. Und er wird nicht zulassen, was er nicht auch gebrauchen möchte, um in uns zu wirken. Wir sehen bei den Jüngern, das hieß nicht, ich vermeide alle Schwierigkeiten. Das hat Gott niemals versprochen. Aber hat versprochen, bei uns zu sein und uns hindurchzutragen. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und wir sehen hier also, auch die Jünger haben Zweifel und Krisen, aber sie haben Gott mit im Boot. Das soll uns beruhigen, aber es soll uns auch zeigen, das ist ein Lernprozess. Warum hat Gott das hier aufgeschrieben? Nicht nur über die Zuschauer, dass sie erstaunt sind, sondern es waren ja die Jünger. Die waren eben gerade beteiligt gewesen. Die sind schon mit Jesus gewandelt. Auch bei ihnen war es nicht, wir sind Jesus begegnet und wir haben ihm vertraut und haben keine Zweifel gehabt den Rest unseres Lebens. Weil die Bibel so wunderbar realistisch ist, wirklichkeitsnah ist. Er sagt, hey, auch die Jünger, die haben das nicht gleich kapiert und es schreibt es das für uns auf. Das heißt, wenn wir manchmal Furcht haben, es ist nicht so, ach, ich bin halt so ein schlechter Christ und nee, ich bin ein Jünger. Und Jünger sind am Lernen. Aber wir sollen auch dazu lernen. Wir sollen nicht einfach da stehen bleiben und sagen, ja, so bin ich halt. Ja, sondern zu sagen, okay, aber Gott möchte mir etwas beibringen in dieser Situation. Und es ist eine Gelegenheit, dass ich erlebe, was Gott bewirken möchte. Niemand wählt sich von sich aus den Sturm. Niemand wählt sich Krankheit. Niemand wählt sich ein unfaires Gerichtsurteil oder Verhandlung oder was auch immer. Aber wir alle wollen Gott erleben. Und Gott wirkt manchmal in diesen Umständen und zu sagen, Herr, lass mich sehen, was du bewirken möchtest. Aber wir müssen auch verstehen, wenn ich sage, ich bin vertraut mir, der Herr ist bei uns. Der Glaube ist keine Anmaßung, dass Gott tun wird, was ich will, sondern die Annahme, dass Gott erreichen wird, was er will. Okay? Der Glaube ist nicht zu sagen, okay, wenn ich genug vertraue, dann wird mir nichts passieren. Das hat bei den Jüngern nicht funktioniert. Die haben ihm vertraut, die sind ins Boot gegangen und trotzdem ist der Sturm gekommen. Das Vertrauen ist nicht einfach, ich nehme an, wenn ich Gott genug vertraue, dann bin ich gesund, dann bin ich glücklich, dann passiert alles genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist niemals versprochen. Hat Jesus selber nicht erlebt. Aber ich vertraue ihm in diesen Umständen und ich darf erleben, wie er hindurchträgt. Und auch Gott nimmt uns nicht die Furcht durch eine Erklärung der Umstände, sondern eine Deklaration seiner Gegenwart. Hey, noch einmal auf dieses bezogen. Er nimmt den Jüngern nicht die Furcht, indem er sagt, pass auf, dieser Sturm dauert noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Könnt ihr so lange noch durchhalten, dann ist es still. Er begründet es auch nicht und sagt, pass auf, diese Wellen sind 1,75 Meter hoch. Keine Ahnung, ob das wirklich so war. Ja, aber ne, die sind 1,75 Meter hoch, die Bordwand ist 1,85 Meter, das reicht. Okay, es wird zwar ein bisschen kippeln, es wird ein bisschen wanken, aber wenn ihr genau in der Mitte sitzen bleibt und euch gut verteilt auf dem Boot, dann kippt es nicht um. Er gibt keine Begründung, er gibt keine mathematische Formel, er gibt nicht immer eine Erklärung, sondern er sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich bin. Er nimmt die Furcht nicht, indem er uns alles erklärt, indem er alles begründet, sondern indem er seine Gegenwart deklariert. Indem er sagt, schau her, ich bin da. Okay? Vielleicht hattest du es schon mal erlebt, dass du einfach mulmiges Bauchgefühl hattest und du warst in Umständen und du wusstest nicht, oh, wie wird das ausgehen? Und jemand kommt und legt seine Hand auf deine Schulter und sagt, okay, wird okay sein, ich bin da. Und das dürfen wir von Gott in Anspruch nehmen, denn er ist tatsächlich da. Und wir kennen das aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir dürfen ihm vertrauen, er ist da. Und das ist die Basis dafür. Er wird für mich sorgen, er wird mich hindurchtragen. Nun, die Volksmenge, als sie auf dem Berg war und das Essen hatten, da sagten sie, wenn du dich erinnern kannst, ich habe es eben noch mal vorgelesen, sie sagten wahrlich, weißt du noch, wie es weiterging? Dies ist der Prophet, der da kommen soll. Die Jünger sind jetzt im Boot. Und es steht nicht in der Johannespassage, aber in der Parallelpassage, da sagen sie das. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Die anderen sehen ihn als ein Botschafter, als einen Propheten. Und deswegen ist es nicht das Gleiche, weil das hatten die Volksmengen damals verstanden, das ist, was noch einige Religionen heutzutage behaupten. Jesus ist ein Prophet, er ist ein Verkündiger. Aber die Jünger haben erkannt, der ist nicht einfach ein Prophet, der ist nicht einfach nur ein Verkündiger. Du bist Gottes Sohn, du bist Gott selbst, der Mensch geworden ist, der in unseren Umständen ist und der die äußeren Umstände und das innere Herz verändern kann. Wir dürfen ihm vertrauen, vertraue seiner Führung. Auch wenn wir nicht alle Umstände verstehen, auch wenn wir in Konflikten sind, in einem Sturm, in welcher Form auch immer, vertraue seiner Führung. Nun, sie kommen dann schlussendlich am anderen Ufer an und ich weiß nicht, ob sie da noch ein bisschen sich ausruhen. Viel haben sie nicht mehr. Sonnenaufgang fängt gleich an. Und dann schauen die Volksmengen noch auf der anderen Seite vom See und sagen, okay, Jesus hat die Jünger weggeschickt, aber die Jünger brauchen wir eh und je nicht, weil die haben uns nicht das Essen geliefert, die haben nicht geheilt. Jesus, der ist nicht mit denen mit. Wo ist der? Und sie suchen ihn und nach einer Weile stellen sie halt, okay, hier ist er nicht und kommen dann rum um den See, wir haben die Karte am Anfang gesehen, und finden Jesus dann und fragen ihn. Das sehen wir in Vers 24, Johannes 6. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen in sie Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Wir wollen eine Erklärung haben. Aber Jesus beantwortet die Frage nicht. Er sagt nicht, ja, ich bin einfach in der Nacht über den See hier rüberspaziert. Sagt er nicht. Sie stellen die Frage, wann bist du hierher gekommen? Er hätte einfach sagen können, 5.37 Uhr. Und das hätte ihre Frage nicht wirklich beantwortet. Ja, Jesus antwortet ihnen und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Sie wollen wissen, wie hast du das gemacht? Was sind die Tricks? Wie passierte das? Wir wollen eine Erklärung haben. Aber Jesus zielt auf was anderes ab, nämlich die Motivation. Er sagte, ihr seid gekommen, nicht weil ihr die Botschaft glaubt, sondern weil ihr Essen bekommen habt. Und er möchte dieses Ziel ändern. Er ermahnt sie, nicht für das Vergängliche zu leben, sondern für das Unvergängliche, welches er ihnen geben wird. Und Richard hat davon in der Einleitung auch schon Bezug genommen. In der Bergpredigt hatte Jesus schon erklärt, klar, wir brauchen natürliches Essen, aber Gott wird dafür sorgen. Nochmal Matthäus 6, 31 bis 33. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen, also auch die Menschen, die Gott nicht kennen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Wir benötigen es. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott weiß, was wir benötigen. Aber er sagt, limitiert euch nicht, indem ihr nur auf das Vergängliche schaut. Nur auf zu sagen, ich brauche Essen, ich brauche Kleidung. Klar brauchen wir das. Und heißt auch nicht, ich bete nur dafür und dann steht ein Essen so auf dem Tisch. Wir brauchen auch Vorbereitungen. Wir müssen die Kleidung einkaufen gehen und so weiter. Aber er sagte, lebt nicht dafür. Das ist nicht die Essenz des Lebens und das ist, was er ihnen beibringen möchte. Denn wer nur für das Vergängliche lebt, wird nie satt werden. Aber wer für die Ewigkeit lebt, wird gesättigt werden. Wer nur sagt, zu sagen, hey, ich suche meine Erfüllung in Erfahrungen, die ich auf dieser Erde machen kann. Egal, ob sie moralisch in Ordnung sind oder unmoralisch sind. Du wirst nicht gesättigt werden. Es ist immer, ich brauche mehr davon. Ja, wir werden nachher genug zu essen haben, keine Sorge. Auch ohne Speisung von 5000. Aber du wirst nicht nach Hause gehen und sagen, das war gut, ich brauche nie wieder essen. Vielleicht gibt es nächsten Sonntag wieder was die Woche, das reicht. Es wird nicht reichen. Weil materielle Sachen uns nie zufriedenstellen werden. Aber Jesus drückt es hier so stark aus und er sagte, wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern, der wird nie wieder dürsten. Sagst du, stimmt doch gar nicht. Schon alleine, während du darüber redest, kriege ich wieder Hunger. Er sagte, nee, wer das verstanden hat, was ich ihm gebe, der wird eine Zufriedenheit in seinem Leben finden, die eine Sättigung darstellen. Wir sagen, okay, klar, ich brauche immer noch die lebenserhaltenden Essen und Trinken, aber ich habe eine Zufriedenheit, die ich nicht in Dingen suche, zu sagen, ich werde zufrieden sein, wenn ich diesen Wettkampf gewinne, wenn ich diese Anstellung bekomme, wenn ich so und so viel angespart habe, damit ich dieses Jahr in Urlaub fahren kann, wenn dieses oder jenes ist, dann werde ich zufrieden sein. Weil wir alle haben das schon mal ausprobiert, oder? Hat das bei irgendwem einmal funktioniert? Sagen, ich habe mir irgendetwas vorgenommen und auf irgendetwas hingespart und erträumt und habe dann gedacht, okay, dann hast du es tatsächlich machen können und hast gesagt, okay, seitdem bin ich glücklich, wunschlos glücklich. Das funktioniert nicht. Aber wenn wir sagen können, okay, ich habe manchmal leichtere Umstände, manchmal schwierigere Umstände, aber ich weiß, der Herr ist bei mir und ich weiß, er wird mich hindurchtragen. Und ich habe einen Frieden, eine Zufriedenheit, die nur er gewähren kann. Und er sagt dieses hier in Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Das ist seine Absicht. Denn diesen hat Gott, der Vater, beglaubigt. Seine Begründung ist, dass Gott ihn beglaubigt, dass er das Wort für versiegelt hat. Ja, das heißt, das, was die Jünger erlebt haben mit ihm, das war die Bestätigung dafür, dass das, was er hier sagt, tatsächlich wahr ist. Dann fragen sie ihn, Vers 28, da sprachen sie, das ist jetzt die Volksmenge, sprachen zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja? Sie fragen, okay, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes, dass wir all das tun, was Gott von uns möchte? Und er sagte, das ist eigentlich nur eins. Glaube oder vertraue Jesus Christus. Glaube an den, den Gott gesandt hat. Wir fragen, okay, was möchte Gott, dass wir tun? Wo ist die Liste, die ich abhaken kann? Nochmal, schau, wenn du es vor dir hast, schau es dir an. Er spricht zu ihnen, dies ist das Werk Gottes. Nicht die, das ist das Werk Gottes. Nämlich, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dass ihr ihm vertraut. Da sagen viele, na, das ist zu einfach. Einfach vertraue, glaube und alle Probleme sind irgendwie beseitigt. Nein, das ist nicht, was er hier sagt. Aber du erhältst ewiges Leben oder du wirst errettet. Ja, nehmen wir an, was ich nicht hoffe, aber nehmen wir an, du bist schwer krank und du kommst ins Krankenhaus und der Arzt sagt, du musst operiert werden. Vertraue mir, ich habe das schon gemacht, du brauchst das oder du wirst sterben. Das ist die Frage, vertrauen wir oder sagen wir, nee, lass mich das überlegen, ich möchte eine Alternative finden. Jesus sagt hier, wir müssen ihm vertrauen. Und im gewissen Sinne, ich kann nicht auf all die Einzelheiten später eingehen, aber da ist eine Beschreibung, wo er zu ihnen sagt, wer nicht von mein Leib isst und mein Blut trinkt, der ist nicht mein. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen mehr. Aber im gewissen Sinne, wenn du in diesem Vergleich bleibst, Jesus ist sowohl Arzt als auch Medikament in einem. Und dabei meint Jesus weder Kannibalismus, zu sagen, ihr sollt mich jetzt aufessen, ja, das war offensichtlich, denn das ist, was keiner gemacht hat hier, noch das Abendmahl, wie katholische Kirche sagen würde, okay, das ist tatsächlich der Leib und das ist tatsächlich das Blut, ja, sondern ihr sollt glauben. So sagt er in Vers 47, in dem ganzen Zusammenhang, wo er dieses sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Vertrau darauf, er sagte, wer glaubt, der hat dieses für sich angenommen. Und die Zuhörer wieder, die hören das und fordern Beweise. Sie sagen in Vers 30 zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Kennen wir doch auch von heute, oder? Was für Beweise hast du zu liefern, wenn du sagst, ich soll Jesus vertrauen? Ich finde das ein bisschen erstaunlich, dass sie hier sagen, ne, gib uns Beweise, damals Mose, der hat sich bewiesen, der hatte das Manna. Wenn du die Geschichte schon mal gelesen hast, damals waren sie nicht so ganz zufrieden mit dem Manna, das er gegeben hat. Ja, die haben die ganze Zeit geklagt, immer das Gleiche hier, das wollen wir nicht. Aber Jesus erklärt ihnen, zum einen sagt er, erstens, es war nicht Mose, der es gegeben hat. Es war nicht irgendwie ein Zauberkünstler, der irgendwie, weiß nicht, irgendwas zum Sand zum Himmel hochgeworfen hat und Essbares kam runter, sondern es war Gott, der ihnen das gegeben hat. Und zum anderen gibt Gott ihnen gerade jetzt noch mehr, nämlich ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Und dann kommen sie auf den Geschmack und sagen in Vers 34, sie sagen zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und Jesus sagt dann, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das heißt, er erklärt ihnen auch, das Brot des Lebens ist nicht, was Jesus uns gibt, sondern er selbst ist das Brot des Lebens. Sie sagen, gib uns alle Zeit dieses. Und er sagte, ich bin es. Nicht ich gebe es euch. Pass auf, wenn ihr auf diesen Berg kommt, dann gibt es jeden Tag Essen. Er sagte, ich bin das, was euch wirklich zufriedenstellt. Oder so rum formuliert, ein erfülltes Leben erlangen wir nicht durch das, was wir besitzen, sondern nur durch den, der die Bedürfnisse stillt. Wenn ich immer danach schaue, ich werde zufrieden sein, wenn diese Umstände sich ändern, wenn das in meinem Leben passiert, dann werden wir da nicht hinkommen. Aber wenn wir uns auf den konzentrieren, der da ist, der die Bedürfnisse stillt. Und er gibt dazu die Verheißung, sagt, wer zu ihm kommt und glaubt, den wird er nicht hinausstoßen. Das ist in Vers 37. Aber das Problem ist, dass sie trotz aller Belege, trotz allem, was sie erlebt haben, nicht glauben. Das steht dort auch beschrieben, dass er wusste, dass einige von ihnen nicht glauben und auch nicht glauben werden. Aber sie glauben, das Nichtglauben, Unglaube folgt nicht aus Mangel an Beweisen, sondern aus Mangel an Bereitschaft. Es war nicht, sie haben nichts gesehen, sie haben nichts erlebt, sie haben keine Belege gehabt, sondern sie sind nicht zu ihm gekommen. Okay? Und heutzutage hören wir viele, ich kann nicht glauben. Es ist nicht möglich für sie. Es liegt nicht an einem Mangel an Beweisen. Es gibt sehr gute Belege, dass der biblische Glaube wahr ist. Es ist ein Mangel an Bereitschaft, sich diesem auszusetzen und sagen, okay, Gott, zeige mir, ich bin bereit, nach dem zu handeln, was die Wahrheit wirklich ist. Aber Jesus gibt noch eine Zusage. Er sagt, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Er ist zuversichtlich und sagt, okay, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und er selber wird sie bewahren. Wie Gott das sicherstellt, wird nicht erklärt, aber er sagte, er betont, wer das sicherstellt. Ich selber werde sie auferwecken am letzten Tag. Das heißt auch, ob wir vor Gott bestehen, hängt nicht von unserer Leistung ab, sondern von der Leistung von Jesus Christus für uns. Hängt nicht davon ab zu sagen, okay, wenn ich häufig genug in der Gemeinde bin, wenn ich genug gebe, wenn ich genug Dienste übernehme, wenn ich treu genug bin, wenn ich genug mache, wenn ich genug Menschen von Jesus erzähle, sondern er sagte, die, die zu mir kommen, die werde ich auferwecken am letzten Tag. Nicht die werden sich auferwecken, sondern es ist das, was Jesus für uns vollbringt. Und er sagt hier deutlich, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder den Sohn sieht und an ihn glaubt, der sein Vertrauen in ihn setzt, ewiges Leben habe. Das ist Gottes Absicht. Und er sagt, ich weiß, sie sind gekommen und ich weiß, sie wollen Dinge haben und ich weiß nicht, was deine Motivation war, heute Morgen in den Gottesdienst zu kommen. Vielleicht hast du dir gedacht, ah, jemand hat mich eingeladen, da gibt es was zu essen. Und das, was sie damals gemacht haben, ist nicht unbedingt verkehrt. Aber wenn wir dabei bleiben, wenn es nur um das Essen, nur um die Gemeinschaft, nur um das Miteinander, nur um das, es ist nett dort, da sind andere Menschen, da bin ich nicht so einsam. Wenn es nur das ist, gibt das nicht ewiges Leben. Aber wenn wir zu Jesus Christus kommen, er schenkt es uns. Ich will zum Schluss noch einmal auf die letzte Reaktion eingehen. Denn viele hörten Vers 60, ich lese das einmal ab Vers 60 bis zum Ende des Kapitels. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, boah, die Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Einige murrten, einige waren unzufrieden mit der Antwort und wandten sich ab. Und bemerkenswert ist, Jesus versucht sie nicht aufzuhalten. Er sagt, stopp, so habe ich das gar nicht gemeint, komm zurück, gib wieder was zu essen. Ja? Sondern er lässt sie gehen. Und er sagt ihnen, wenn euch das ein Anstoß ist, was werdet ihr dann sagen, wenn ich wieder auffahre zu meinem Vater im Himmel, wo ich herkomme? Er hat diese Autorität. Und dann bezeugt Petrus, wie wir eben gelesen haben, dass sie nicht weggehen werden. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Sohn Gottes bist. Was ist deine Entscheidung? Hörst du das an und sagst, ich will lieber mein eigenes Ding machen. Ich will nicht, dass Gott für mich bestimmt, wie es in meinem Leben weitergeht. Und gehst weg? Oder kannst du wie Petrus sagen, wohin soll ich sonst? Wer sonst kann ewiges Leben anbieten? Und das ist nicht mal, du bietest das an und ich muss all diese Gegenleistung bringen. Welche Werke sollen wir tun? Und Jesus sagt, dies ist das Werk. Glaube an mich. Glaube, vertraue Jesus Christus, dass er es für uns vollbracht hat und dass er es uns schenken möchte. Da muss sich jeder fragen, was ist meine Reaktion? Das hat er bei denen gemacht. Und Gott gibt uns Botschaften und er erwartet eine Antwort von uns. Nicht unbedingt verbal, aber was machen wir mit dem, was wir hören? Da waren die Volksmengen, die haben sich das angehört und dann je nach Gemütslage entschieden, ja, heute das klingt spannend, da gehe ich hin. Oder ein anderen Mal zu sagen, nee, das ist nicht für mich, das ist zu anspruchsvoll. Und dann waren die Jünger. Die hatten nicht immer recht. Die hatten es nicht immer einfach. Aber die hatten sich entschieden, ich folge Jesus nach. Was ist deine Entscheidung? Folgst du ihm nach? Oder kommst du nur, um etwas zu bekommen, was du haben willst? Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihm ewiges Leben zu geben. In der ganzen Fülle. Das nicht bedeutet immer, ewiges Leben ist nicht gleich einfaches Leben. Sondern es ist ein Leben mit Gott, jetzt und in Ewigkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dieses Angebot machst und dass du es allen machst und dass du zugesagt hast, wer auch immer zu dir kommt, den wirst du nie und nimmer abstoßen. Egal was die Vergangenheit war, egal wie sie bisher gelebt haben, du wirst sie annehmen. Aber du möchtest, dass wir nicht einfach nur kommen und uns satt essen. Du möchtest, dass wir kommen und jünger werden. Und uns von dir gebrauchen lassen, diese Botschaft auch weiterzutragen, uns mit einzusetzen, uns zu beteiligen an dem, was du wirkst. Danke für das, was du schon getan hast und danke, dass dein Angebot immer noch gilt und dass heute noch Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der bisher immer Zuschauer war, dass sie sich heute entscheiden, wohin soll ich sonst gehen? Nur du, Jesus Christus, hast Worte ewigen Lebens. Lass uns dir folgen, Herr, mit allen folgen. Herr, wir brauchen deine Hilfe dafür, aber ich danke dir, dass du uns siehst, dass du jeden Einzelnen hier siehst, dass du die Umstände kennst, die äußeren und die Herzensumstände und dass du an uns wirken möchtest, dass du uns helfen möchtest, dir zu vertrauen und dir zu folgen. Hilf uns dabei, dass wir das nicht nur als weitere Andacht, Predigt abheften, sondern mit diesem Vertrauen dann lernen und verändert werden, dass wir im Alltag dir vertrauen, für dich leben und diese Gewissheit in Anspruch nehmen zu sagen, unabhängig davon, wo ich bin, was um mich herum passiert, ich bin, ist bei mir. In Jesu Namen.